NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Heute heißt es wieder heiter weiter. Und es geht um ein Thema, über das vielleicht viele von uns gar nicht so gerne reden. Es geht um Streiten, aber auch ums Versöhnen. Und wir fragen uns, wie kommen wir eigentlich ohne blaue Flecken aus Streitigkeiten wieder heraus? Und wir, das sind Sabine Steuernagel, meine Kollegin, die Sie alle aus dem NDR-Fernsehen kennen. Und ich bin Andreas Kuhnt. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich schätze mal, Ihnen geht es genauso wie uns. Wir freuen uns alle irgendwie auf die Ostertage und ein paar schöne, harmonische Stunden in der Familie, im Garten oder im Biergarten mit Freunden. Für fast 90% der Deutschen ist Harmonie und damit Geborgenheit in einer Gruppe ein wichtiges Lebensziel. 90% von uns wollen Harmonie in einer Gruppe. Aber manchmal klappt das eben nicht. Streit gehört dann zum Leben. Gerade wenn man gar nicht damit rechnet, dann passiert es ja häufig. In manchen Bereichen kann man das absehen, dass es kracht oder sehr schlimm wird. Bei Konflikten zwischen Staaten zum Beispiel, in der Politik. Und wir erleben das ja zurzeit leider viel zu häufig, diese Konflikte zwischen den Staaten und in der Politik. Und eins müssen wir feststellen, jede streitende Partei hat so ihre besonderen Regeln. Ein Streit entsteht, wenn zwei Menschen oder eben Parteien das Unterschiedliche wollen. Oder sich falsch oder ungerecht behandelt fühlen. Wir alle haben ja so unsere Streiterfahrungen schon gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich auch, aber ich kann gar nicht gut streiten. Bei mir sind das dann immer Streits mit einem sehr abrupten Ende. Oft komme ich dann dazu, mich von den Menschen, mit denen ich mich gestritten habe, auch gleich zu lösen. Ich habe also nie das Gefühl, dass aus einem Streit wirklich was Gutes herauskommt. Aber Sabine, woran denkst du denn beim Thema Streit?
Ich bin jetzt sehr aufmerksam geworden, Andreas, weil ich festgestellt habe, wenn du dich bei einem Streit löst, dann spricht das oft einen tiefer gehenden Konflikt an, den du mit dir rumschleppst. Und ich muss dir sagen, du bist da nicht alleine. Ich bin nämlich genauso. Ich kann mich auch sehr schlecht streiten. Ich bin harmoniebedürftig. Ich habe gerne alles in Ruhe und Frieden um mich herum. Und es gibt Bereiche, die, wenn man mich angeht, auf Neudeutsch sagt man dann so schön, wenn man mich da antriggert, dann kann ich mich umdrehen und weggehen und lange Freundschaften erstmal ganz lange ruhen lassen, weil es andere Konflikte sind, die in dem Moment angesprochen worden sind. Schlimm ist es, in der Familie gebe ich nach, weil ich möchte, dass alle wohl und zufrieden sind. Und ich weiß, dass Streit eben halt auch auf die Gesundheit geht, auf die Psyche geht, auf den Schlaf geht. Das ist nicht gut. Aber so Freunde, da verlange ich wirklich ungebrochenes Vertrauen. Und wenn ich merke, dass das in Gefahr gerät, dann drehe ich mich um. Also das ist ganz schlimm. Das haben mir auch schon Menschen vorgeworfen. Also ich weiß, ich muss an Streit auch lernen und arbeiten. Und von daher denke ich, ist Streit auch eine Geschichte, die uns aus der Kindheit begleitet, die uns hilft, auch mal zu erkennen, wer wir eigentlich sind. Und dann gibt es natürlich auch Streitereien, wo man sagen muss, okay, die streiten sich immer. Und da ist mir beim Vorbereiten der Sendung eben halt auch aufgefallen, wer streitet sich immer? Man denkt es immer, es sind die Nachbarn. Also Nachbarschaftsstreit oder Streit am Gartenzaun, Streit in einer Kneipe, wenn Leute so ein bisschen emotionaler werden. Also Streit ist ein Riesenthema und immer ein emotionales.
Und du hast es ja gerade angesprochen, viele kennen das natürlich auch, viele Hausbesitzer. Es gibt tatsächlich häufig diesen Streit am Gartenzaun, weil da irgendwas zwischen den Nachbarn unausgesprochen diskutiert werden sollte und dann aber eben letztlich dann doch wahrscheinlich gleich zu einem Streit führt. Du hast ja mit einem Fachmann in Sachen Gartenzaun und Streit am Gartenzaun gesprochen, oder?
Ja, ich habe mit jemandem gesprochen, der zuständig ist für die unzählig vielen Kleingärten hier in Niedersachsen. Das ist der Hans-Jörg Kehfeder. Der ist Präsident des Landesverbandes der Niedersächsischen Gartenfreunde. Da sind ungefähr in ganz Deutschland 1 Million Gartenfreunde organisiert. Und wir haben ganz viele Kleingärten hier in Niedersachsen. Wir haben ja unter anderem auch 2000 Gartencenter. Also die müssen ja irgendwo zusammenkommen. Genau, also das Grünzeug muss ja an den Mann und die Frau gebracht werden. Und da ist mir aufgefallen, die Schrebergärten haben sich gut organisiert. Da gibt es strenge Richtlinien auch über die Höhe der Hecken. Aber es kracht da auch mitunter. Und die Schrebergärtner sind ganz gut aufgestellt. Die wissen, sich zu helfen. Und ich habe ihn als erstes gefragt, also wir lassen im Schnitt 4 Milliarden Euro in einem Gartencenter. Da gehe ich mal davon aus, Herr Kehfeder, dass die Gartenfreunde ganz schön viele sind.
Ich denke, wir sind in unserem Landesverband etwa 21.500 Gärten.
Vertragen die sich gut? Ist das ein Vorurteil oder ein Gerücht, dass es da Ärger gibt?
Also es sind Menschen. Und wo Menschen sind, gibt es Streit. Und mitunter geht man mit unterschiedlichen, vielleicht auch manchmal falschen Voraussetzungen an so einen Garten heran. Ja, man lebt auf einer Fläche von etwa 150 Gärten bis 300 Gärten, vielleicht auch mal weniger, auf einer gemeinsamen Fläche 7 bis 10, 12 Hektar. Und das ist, irgendein Kollege hat mal erzählt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein umgekipptes Hochhaus.
Ja, das stimmt. Ja.
Und da hat jede Parzelle, respektive jede Wohnung für sich, aber sie haben natürlich auch diese Gemeinschaftsflächen, sprich Flüre, wir Wege, hoffentlich auch hier und da Gemeinschaftshaus. Naja, und da gibt es teilweise unterschiedliche Vorstellungen. Dann gibt es Streitereien über Ruhezeiten, die man natürlich der eine Ältere gerne haben. Jüngere, die müssen das mit ihrer Arbeit in Zusammenhang bringen. Daraus entwickeln sich Streitereien und der eine will den Garten mehr als Freizeitgarten gestalten. Wir brauchen aber trotzdem diese Selbstverwaltung. Ohne das geht's gar nicht. Wir können das nicht auf Profis abladen.
Es ist ja auch die Freiheit in so einem Garten. Genau. Ne? Die kurze Hose, die Flasche Bier, der Grill ist ab 4:30 an. Weil alle das Gleiche wollen. Sie wollen es schön haben im Grünen und sie arbeiten zusammen. Wird das dann nicht so wild oder können die Gartenfreunde auch schon mal ganz schön laut werden am Gartenzaun?
Ach, sie können laut werden. Eher, ich will nicht so direkt sagen, am Gartenzaun. Natürlich gibt's da auch die direkten Auseinandersetzungen. Aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen anderen Umständen geschuldet, will nicht sagen Alkohol, aber es wird auch getrunken im Kleingarten und auch dadurch entstehen Aggressionen, machen wir uns nichts vor, das ist in der Gesellschaft so üblich. Leider. Und manche haben auch nicht immer Verständnis dafür, was, dass der andere was anders will als man selbst persönlich in dem Moment. Und ja, ein bisschen mehr Toleranz werde angezeigt.
Ich habe in Vorbereitung der Sendung habe ich gelernt, man soll wirklich erstmal zuhören, was der andere will und sich dann ein Urteil bilden und nicht mit seiner gleich vorgefertigten festen Meinung an den Gartenzaun in dem Fall herantreten. Aber es ist ja jetzt auch so, wir haben so einen Umbruch. Viele junge Leute suchen Gärten, es gibt fast nicht genug. Viele Ältere betreiben ihren noch, wollen dann natürlich auch ganz klar ihre Ruhe haben. Gibt es da schon Vorstellungen, wie Sie sagen, die müssen wir irgendwie zusammenkriegen? Oder manchmal ist ja auch so, dass die froh sind, so eine Art von Opa und Oma in der Nachbarschaft zu haben, weil die Eltern vielleicht in Bayern wohnen.
Also sowohl als auch. Das ergibt sich eigentlich auch zwangsläufig so. Natürlich will man die zusammenbringen, die unterschiedlichsten Menschen. Aber wie gesagt, Sozialarbeiter in dem Sinne haben wir nicht und können das auch nicht liefern. Gleichwohl muss das in irgendeiner Art und Weise geregelt sein, dass man unterschiedliche Vorstellungen zusammenbringt. Ich will jetzt erzählen mal ein Beispiel. Ich glaube, er ist mir nicht böse. Wir hatten bei mir im Verein im letzten Jahr einen sehr engagierten Kleingärtner, also auch genauso lange im Verein wie ich, 30, 40 Jahre. Und er meinte, jetzt geht er in Rente, jetzt will er unbedingt Hühner noch dazu haben. Er möchte nun auf seiner Parzelle ein paar freilaufende Hühner halten. Und es war ihm anfangs ganz schwer oder gar nicht beizubringen, dass das eine Hühnerhaltung Konflikte auslöst. Vor allen Dingen auch, dass nach dem Gesetz gar nicht zulässig ist. Und er das, wenn er es wirklich vernünftig diskutieren sollte, er ist auch ein bisschen stark und kräftig gewesen, konnte auch laut sein. Aber ich glaube, wir haben mit von vielen Gesprächen ihn davon überzeugen können, dass das nicht der richtige Gedankengang gewesen ist, den er da im Kopf gehabt. Er hat ist davon auch Abstand genommen, hat das dann auch nicht mehr in die Versammlung gebracht, wo es hätte hingehört. Mitgliederversammlungen finden ja regelmäßig statt. Nein, der hat das dann auch ganz vernünftig hinterher mit anderen nicht umgesetzt, sage ich mal so.
Das ganze Gemecker, wenn irgendwas auftaucht, landet das bei Ihnen in der Geschäftsstelle oder landet das erstmal bei dem Schrebergartenchef, den man dann anspricht und sagt, Hermann, ich muss dir was erzählen, so geht das hier nicht. Wie ist denn da der Weg?
Also der Weg ist erst in den Verein. Da ploppen die Themen auf und da werden sie auch in der Regel von den Vorständen ganz gut bearbeitet und auch geregelt. Dafür haben wir dann auch entsprechende Rechtsberatungsinstitutionen eingerichtet, machen Schulungen und bieten sogar jedem Vereinsvorsitzenden an, sich dort irgendwo bei einem Kollegen, Rechtsanwalt oder sowas, zu melden und zu sagen, ich habe hier dieses Problem, kannst du mir das in irgendeiner Art und Weise helfen zu lösen?
Ich glaube, wir haben auch gelernt in unserer Gesellschaft in der Vergangenheit, dass es immer besser ist, sich vielleicht auch nochmal mit einem Dritten zusammenzusetzen, der so ein Gespräch führen kann. Und schmeißen Sie auch Leute raus, wenn es nicht geht?
Ja, also wir schmeißen auch Leute raus. Wir haben mal eine ganze Zeit lang sehr intensiv auf diese Mediation gesetzt, haben da also auch Mediatoren als Referenten ausgehabt und denen auch den Zugang zu den Vereinen. Aber es ist leider nicht entsprechend angenommen worden. Ich weiß es nicht, warum.
Grün hat die Eigenschaft zu wachsen. Also da hängt auch mal was und da wächst auch mal was. Und viele sagen, dein Unkraut wächst und es fliegt mir in den Garten. Heutzutage ist das Bienenfutter, das darf man auch nicht vergessen.
Richtig.
Letzte Frage, Herr Kehfeder, wo geht's denn hin mit den Schrebergärten?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Wenn wir unsere Probleme, die Probleme liegen in der Selbstorganisation, wenn wir das nicht besser in den Griff bekommen, das heißt also mehr Menschen finden, die bereit sind, mitzumachen in den Vorständen, die sich eben dann auch dort einsetzen und sagen, ich helfe, so einen Konflikt zu lösen. Oder ich bin da bereit, eine Kasse zu führen, in der auch Zehntausende von Euros mittlerweile umgesetzt werden. Da dürften eigentlich unsere größten Schwierigkeiten in den nächsten Jahren herkommen. Und die Menschen sind eben wenig bereit, über ihr Gartenempfinden hinaus ein bisschen was für andere mitzumachen. Und davon haben wir eigentlich immer gelebt. Davon leben Sportvereine, davon lebt der Schützenverein und so weiter, dass man diese Vereinsstrukturen erhält. Und ich glaube, das erlebe ich nicht nur in unseren Verbänden oder Vereinen, sondern das höre ich auch vom Sport her und von anderen, dass wir viel zu wenig Ehrenamtliche haben, die bereit sind, ein bisschen mehr zu machen, als den eigenen Garten zu pflegen.
Also, wir haben es festgestellt, am Gartenzaun ist jede Menge Konfliktpotenzial. Vielleicht kann man das dadurch lösen, dass man Freundliches durch die Blume sagt. Die beliebteste Gartenblume in Deutschland ist übrigens die Geranie. Und mehr zum Thema Streiten und wie wir damit umgehen, was wir daraus lernen können, wie wir das möglicherweise sogar positiv nutzen können, gleich hier bei uns in Heiter weiter in unser Thema bei NDR1 Niedersachsen. Heiter weiter kann es auch gehen nach einem Streit. Auch wenn ich zugeben muss, mir fällt das immer sehr schwer. Wenn ich mich mit jemandem heftig gestritten habe, dann ist das meist das Aus für längere Zeit, manchmal auch für immer. Aber wir wollen jetzt mal das Thema persönliche Streits verlassen. Kommen wir mal zu Streits, zum Beispiel im Bundestag. In den politischen Debatten hat sich ja irgendwie was eingeschlichen, was auch eher lautstarker Streit ist als Debatte, wie es ja eigentlich sein sollte. Und in der Geschichte und im aktuellen Zustand der Welt ist Streit ja irgendwie gefühlt auch mittlerweile bittere Realität. Streitigkeiten zwischen Ländern, die dauern sehr lange an, was sich in der Familie vielleicht lösen lässt, weil man sich jeden Tag sieht und zusammenleben will, das lässt sich in politischen Konflikten eher nicht so erreichen. Übrigens mal eine kleine Statistik zwischendurch. Die Länder, die die meisten Kriege geführt haben in der Geschichte, sind Frankreich mit 28, das Vereinigte Königreich mit 27, Russland mit 25, die USA mit 24 und Indien mit 17. Aber wir wollen zurück zu den politischen Debatten. Sabine, welchen Eindruck hast du denn da?
Also ich muss sagen, ich habe das Politische mit in diese Sendung genommen. Das war mein besonderer Wunsch, weil mich das im Wahlkampf, in dem Bundestagswahlkampf, der natürlich sehr kurz und sehr komprimiert war, wirklich auch schon genervt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe die Debatte, ich mag das scharfe Wort, ich mag gute Wortgefechte. Ich finde es auch toll, wenn man jemanden so ganz langsam aushebeln kann, um ihn dann rhetorisch dahin zu bringen, dass er eingesteht, dass er sich geirrt hat oder keine Ahnung hat. Das ist ein schöner Sport, den ja schon die alten Römer beherrscht haben. Aber dieses manchmal dieses Gekeife und Gemeckere und dieses Vorwurfsvolle, wo man selber schon als Zuhörer zusammenzuckt und sagt, wo soll das hingehen und was soll daraus werden? Und wo sind die anerkannten Persönlichkeiten, die uns ja mal regieren wollen und müssen? Und ich gucke ja da auch ganz gerne auf Menschen, die uns was zu sagen haben und denke, okay, du verhältst dich so, dass ich mein Wohl in dieser Gesellschaft in deine Hände lege. Mhm. Okay, das hat sich verändert, ist mein Eindruck gewesen. Und ich dachte, fragen wir doch mal jemanden, der so fast tagtäglich an den Lippen der Politiker hängt oder zumindest ihnen zuhören muss und das Ganze zusammenfassen muss. Und habe gesprochen mit Dr. Klaus Wallbaum, der ist lange Zeit politischer Redakteur bei der Hannoverschen Allgemeinen gewesen, hat Redaktionen geleitet, hat in Ostdeutschland bei Tageszeitungen gearbeitet und hat ein sehr dezidiertes Bild von der aktuellen politischen Debattenkultur. Und ich habe ihn natürlich als erstes gefragt, weil das mein Eindruck eben war, ich wollte das bestätigt wissen, hat sich was geändert? Herr Wallbaum, was würden Sie sagen, hat sich ganz eklatant was in der Kommunikation der Politiker geändert?
Ja, es hat sich was geändert. Ob es nun so ganz eklatant ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es eine größere Anspannung, die spürbar ist auf allen Seiten, eine größere Gereiztheit all derer, die am politischen Prozess teilnehmen. Das ist schon ein Unterschied zu früher. Ob es nun ein eklatanter Unterschied zu früher ist, weiß ich nicht. Ob es ein richtiger Stilbruch ist, sodass sich das nicht mehr zurückdrängen lässt, weiß ich auch nicht.
Viele sagen ja, also das, was wir jetzt haben als Debattenkultur, das hat auch unsere neue Bundestagspräsidentin gesagt, die Frau Klöckner, wir müssen wieder fairer miteinander umgehen. Wir dürfen bestimmte Dinge hier im Hohen Haus auch nicht durchgehen lassen. Und ich habe mal irgendwann für mich, als ich drüber nachgedacht habe, gedacht, Politik war früher irgendwie effektiv, aber auch eleganter.
Ja, war eleganter und es gab auch mehr Toleranz. Also es gab die Bereitschaft, den Andersdenkenden ausreden zu lassen, ihn anzuhören und ihm dann zu widersprechen. Und leider ist es heute ja so, dass man den gar nicht mehr anhört, den Andersdenkenden, sondern ihn gleich ausgrenzen will. Und das ist halt ein gravierender Fehler. Und wenn das einreißt, dann wird es halt schlimmer. Und das fängt damit an, dass wir mehr Bereitschaft zeigen, Andersdenkenden wieder zuzuhören.
Wir haben auch die Phase gehabt in den 60er, 70er Jahren, dass wir Politiker hatten wie Erhard, wie Strauß, wie Wehner, die eben halt auch, die haben die Klappe auch ganz schön aufgerissen, sage ich mal. Aber da war es immer noch so, dass der Adressat, also entweder der politische Freund oder Feind und der Bürger gesagt hat, Mann, der kann ja reden, das ist ja irre. Und heute ist es so, dass viele Menschen sich abwenden von politischen Debatten, weil sie sagen, ich kann es nicht mehr hören.
Ja, das ist ja der große Unterschied, dass man einem wie Strauß oder auch Wehner, da ist man hingegangen zu den Veranstaltungen, hat sich das angehört und dann hat man Buh gerufen, wenn man nicht einverstanden war oder man hat gejubelt, wenn man sehr zufrieden war und sich angesprochen fühlte. Das war früher so. Heute ist es so, dass bestimmte Leute, die man dann als Gegner identifiziert, man gar nicht mehr anhört und denen aus dem Weg geht, einen Bogen um die Leute macht und das ist ein großer Fehler. Ich glaube, das liegt wirklich mehr daran, dass man nicht bereit ist, den anderen ausreden zu lassen und sich das anzuhören. Das ist, glaube ich, der große Mangel, den wir heutzutage haben.
Ich habe viel gelesen in letzter Zeit über Debattenkultur, Diskussionskultur und da hat man festgestellt, sowas wird ja dann wissenschaftlich auch untersucht und dann gibt es ganz viel Schriftliches dazu, dass wir eigentlich nur noch dahin gehen, wo man uns unsere Meinung bestätigt. Also bloß nicht etwas aufnehmen, darüber nachdenken, sondern da, wo meine Meinung bestätigt wird, mit der gehe ich eisenhart dahin. Wenn der das Gleiche sagt, finde ich das gut, bleibe ich da. Wenn der was anderes sagt, bin ich entweder stockaggressiv oder ich gehe gleich wieder weg. Müssen wir mehr toleranter sein und sagen, ich höre dir erst mal zu?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und warum ist das denn so, wie Sie das gerade beschrieben haben? Ich glaube, es liegt vor allem auch an den sozialen Medien. Facebook und andere Netzwerke fördern das ja, dass wir uns in Kreisen bewegen, in denen wir Bestätigung finden und keinen Widerspruch erwarten. Und für jedes Posting, was wir absetzen, Beifall kriegen und danach gucken, wie viel Beifall kriegen wir dafür. Das Medienverhalten insgesamt hat sich ja auch verändert. Also man hat jetzt nicht mehr die eine Tageszeitung, nicht mehr die eine Nachrichtensendung, auf die man sich konzentriert, sondern man kann sich quasi das aussuchen, was einem nahesteht. Und das ist die Medienwelt, in der wir heute leben. Und die fördert natürlich ein solches Verhalten und führt auch dazu, dass die rationale Debatte in den Hintergrund tritt. Und früher war es so, wenn man in die Zeitung geguckt hat, Zeitung gelesen hat, dann ist immer noch die Chance groß gewesen, dass man mal einen Text gelesen hat oder einen Kommentar, mit dem man vielleicht nicht ganz einverstanden war. So wurde man aber dazu verleitet, sich damit gedanklich auseinanderzusetzen und das zu hinterfragen. Ja, aber wenn das heute nicht mehr gefordert ist, dann wird der Medienkonsum oberflächlicher, emotionaler und das Rationale, die Auseinandersetzung mit Themen, auch die Auseinandersetzung mit schwierigen Themen, die wird dann nicht mehr gefördert, die tritt in den Hintergrund. Und das ist, glaube ich, ein Riesenmangel. Also das Problem der Debattenkultur hängt auch sehr stark mit dem Medienkonsum zusammen.
Ich habe eine Debatte verfolgt vor der Bundestagswahl bei uns am Gymnasium. Da hatten die Oberstufen eingeladen, alle Bundestagskandidaten haben miteinander diskutiert. Natürlich war auch die AfD dabei, es war die FDP dabei, die ja auch dann, wenn so der Gegenwind kommt, einen schweren Stand gehabt hat. Aber ich muss sagen, was die Schüler da hingelegt haben an Fragen, an Verhalten, an gutes Lassen, auch Lehrer. Aber da ist es auch emotional geworden und auch die Debattierenden, die Kandidaten haben sich zusammengenommen. Das heißt, es ist ja durchaus möglich, dass man ein Klima schaffen kann und eine Form schaffen kann, wenn wir daran arbeiten würden weiter, als statt dieses aggressiv-dominante, was eigentlich nicht geht. Was ich aber nochmal fragen wollte, Sie erleben das ja sicherlich auch zu Hause oder in Ihrer Heimatstadt, ne, gehen durch die Gegend, kommt einer an, mit dem Sie zur Schule gegangen sind, sagt, Klaus, sag mal, was ist denn da los und erzähl doch mal und so geht das doch gar nicht. Und erleben Sie das auch in privaten Diskussionen, dass viel mehr und dominanter gemeckert wird?
Ja, das ist so, auf jeden Fall. Und auch die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien ist auch stärker geworden. Ich erlebe das auch, dass sehr viele Leute, die ich eigentlich für sehr rational und vernünftig halte, dann doch sehr schnell sagen, ach, die da oben und die haben sich verbündet gegen uns oder die belügen uns oder sowas. Das höre ich öfter als früher. Ich will nicht sagen, dass alle so denken, nein. Aber die Gefahr, dass man dahin abrutscht in solche Verschwörungstheorien, die ist, glaube ich, stärker geworden. Ja, wie begegnen wir dem? Ich glaube, ganz wichtig ist ein gutes Beispiel mit dem Gymnasium. Ich glaube, wenn man rational an bestimmte Dinge rangeht, wenn man rational diskutiert, wenn man Themen vernünftig aufbereitet und dann alle Positionen dazu zu diesen Themen zu Wort kommen lässt, dann hat man eine gute Chance, dass sich eine gute Diskussion entwickelt. Wenn aber die Befindlichkeit über die Vernunft triumphiert und die Befindlichkeit wichtiger ist als das Sachargument, dann haben wir verloren. Also wenn die Frage, wer diskutiert hier über welches Thema, wichtiger ist als der Inhalt des Gesagten, dann haben wir verloren. Das hängt viel von unserem eigenen Verhalten ab und davon, dass man vielleicht gerade solche Diskussionsprozesse so in Schulen oder vor allem wahrscheinlich in Schulen, wo die jungen Leute rangeführt werden.
Volkshochschule geht, Weihnachtsmarkt geht. Also man kann überall zeigen, dass man sagt, komm, lass uns mal informativ diskutieren, aber brüll mich nicht an und komm mir nicht mit Theorien, die du mir so richtig nicht erklären kannst. Also wir können ja an uns selber arbeiten. Im Wartezimmer des Arztes, wo sich zwei Leute über Politik unterhalten, wenn man erstmal zuhört und sagt, aha, das ist ja interessant. Ja. Das ist Ihre Meinung, da müssen wir mal drüber reden.
Und man sollte eben keine Gruppe ausgrenzen.
Herr Weiber, man merkt, lange Zeit für Zeitungen geschrieben und das auch immer noch. Das war ein perfekt geschriebener Kommentar, den könnten wir so abdrucken. Macht der Job noch Spaß? Letzte Frage.
Ja, er macht Spaß, wenn man merkt, dass man mit den Dingen, die man schreibt, vielleicht etwas in Bewegung setzt. In dem Moment, wo man das Gefühl hat, dass man gegen Wände anschreibt und man nicht mehr gehört wird und nicht wahrgenommen wird und das, sagen wir mal, das Vordergründige alles andere überlagert, in dem Moment kommen einem Zweifel, ob man noch eine Wirksamkeit hat. Aber die Zweifel werden einem dann immer genommen, wenn man dann ganz unerwartet manchmal auch hier und da mal Zuspruch erfährt. Dann merkt man, man ist gelesen worden und gehört worden und das ist für einen Journalisten was Wunderschönes.
Ja, und bei uns sind Sie heute gehört worden. Vielen Dank, dass Sie da waren.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Unser Thema heiter weiter. Und da geht es um Streit. Streit, aber auch Versöhnung. Das ist unser Thema heute. Versöhnung und das Beilegen von Streit und Konflikten, das sollte ja in allen Lebensbereichen immer unser Ziel sein. Das gilt dann vom Sandkasten bis zur Familienfeier. Lassen wir jetzt mal den Streit und reden eben über das, was eigentlich folgen sollte, nämlich Versöhnung. Denn wenn die nicht erfolgt, dann bricht ja alles auseinander, haben wir vorhin schon mal gehört. Wenn wir uns nicht versöhnen wollen, dann heißt das auch, dass wir dem Gegenüber die Anerkennung versagen, ihn missachten. Das kann keiner auf Dauer ertragen und das führt eben zu noch mehr Streit. Es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten, sich dabei helfen zu lassen. Mediatoren zum Beispiel, Coaches, Vertrauenslehrer in der Schule und seit Jahrzehnten die Schiedsmänner und die Schiedsfrauen. Sabine, du hast ja mit so einer Schiedsfrau gesprochen, ne?
Ja, habe ich und das war sehr beeindruckend und ich möchte einen Satz vorwegstellen, nochmal wirklich den Aufruf, versöhnt euch. Also versucht wieder miteinander klarzukommen, weil man hat rein medizinisch und wissenschaftlich festgestellt, dass Streit ein entsetzlicher Stressfaktor ist, der auf unsere Gesundheit geht. Viele werden das kennen aus Familienstreitereien, Scheidungen, Ärger mit Kindern. Also Streit kann uns richtig krank machen. Nutzen Sie die Gelegenheit, holen Sie sich Hilfe. Und versöhnen Sie sich. Und dabei helfen eben halt die Schiedsmänner und die Schiedsfrauen. Ich habe gesprochen mit Petra Knies-Burges. Die ist sogar Vorsitzende der Landesvereinigung in Niedersachsen im Bund Deutscher Schiedsfrauen und Schiedsmänner. Und meine Eingangsfrage ist, dass ich sie gefragt habe, mit manchen Streitereien kommt man gar nicht zu Gericht, weil man muss vorher zu einem Schiedsmann oder einer Schiedsfrau gegangen sein.
Naja, die Frage ist, dass die Gerichte tatsächlich von sogenannten kleinen Klagen überhäuft werden, weil Nachbarn halt sich miteinander darüber streiten, ob der Baum da stehen darf oder nicht. Und die Idee ist, dass man sagt, normalerweise geht es um die nachbarschaftliche Befriedung. Und warum können die Nachbarn das nicht selber mit Unterstützung einer dritten Person? Und da wurden die Schiedsämter dementsprechend eingefügt.
Wir kennen ja sogar noch diese Bäume, wo man sich ganz, ganz früher in Niedersachsen getroffen hat und wo Schiedsverhandlungen stattgefunden haben. Aber seit wann gibt es dieses Schiedsmann- und Frauwesen so wie wir es heute kennen.
Ja, der BDS feiert tatsächlich jetzt in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen.
Oh, das gibt's schon lange.
Das gibt's schon lange. Es ist auch in vielen Bundesländern, also in den meisten Bundesländern tatsächlich etabliert. Aber die wenigsten Bürger, Bürgerinnen kennen tatsächlich das Schiedsamt. Ich kannte es vorher übrigens auch nicht, bevor ich dieses Amt ausgeübt habe. Also es ist schon sehr lange, es hat auch eine lange Tradition. Ne? Es war halt nicht so formal, wie Sie es gerade beschrieben haben, aber die Art und Weise der Konfliktschlichtung, die gibt es tatsächlich schon lange. Als Organisation, wie gesagt, feiert der BDS in Bochum sein 75-jähriges Bestehen dieses Jahr.
Der letzte große Konflikt, den Sie so vor der Nase hatten, was war das?
Naja, die Frage ist immer, was ist groß? Ne?
Ja, also, oder was vielleicht schwierig war, es zu regeln, jetzt nicht ein Tarifkonflikt, ja sicherlich nicht, aber was war das an Streitverfahren?
Was schwierig wird, ist tatsächlich, wenn vielleicht familiäre Hintergründe dabei sind. Also wo sich vielleicht Geschwister tatsächlich entzweit haben oder wo Erbengemeinschaften ist, auch so klassisch, wenn es ums Geld geht, auf einmal merkt man, dann kommt man nicht zusammen. Ich glaube, gerade so, wenn ganz viel Enttäuschung dabei ist. Also jetzt mal, es geht selten um den Baum. Es geht tatsächlich dann darum, okay, früher waren wir vielleicht gute Freundinnen, dann hat man sich gegrüßt, dann hat die eine den Geburtstag der anderen vergessen und dann kommt so eins zum anderen dazu. Und wenn man da mal so näher hinguckt und sagt, früher konnten die mal miteinander und irgendwo ist eine Verletzung entstanden tatsächlich, irgendeine Abwertung, fehlende Wertschätzung, das ist dann für mich spannend, wo man manchmal denkt, okay, eigentlich geht es nur um eine Entschuldigung, aber stattdessen streiten sich um einen Pflaumenbaum und müssten die Äste geschnitten werden oder nicht. Und das so ein bisschen rauszuarbeiten, das ist tatsächlich das Spannende in der Konfliktschlichtung. Also worum geht es wirklich? Ist das Problem, was an mich herangetragen wird, das tatsächliche Problem oder liegt da noch was anderes dahinter? Nur als Schiedsfrau habe ich nicht so viel Zeit. Ich habe in der Regel einen Termin, wo ich mich mit den Beteiligten an den Tisch setze. Und dann ist halt die Frage, inwieweit sich die Beteiligten öffnen, ne? Weil die meisten haben natürlich keine Lust, zu mir zu kommen. Also es ist ja nicht, die kommen ja nicht, weil sie sagen, oh, es ist so schön, Konflikt zu haben und den zu lösen, sondern die kommen und die haben auch Angst und die haben Bedenken und die sind dann dementsprechend auch so ein bisschen aufbrausend. Und da muss man dann so als Mediatorin erstmal gucken, dass alle ankommen und auch ihre Interessen benennen können und auch alle wahrgenommen und wertgeschätzt werden.
Ja,
also es
ist
anders als
vorstellen.
Früher ein Schiedsspruch. Also es gibt keinen Schiedsspruch mehr, sondern man versucht, die Beteiligten dahingehend zu befähigen, dass sie selbstständig in der Lage sind, ihren Konflikt zu lösen. Also ich entscheide das nicht, auch wenn die meisten Beteiligten das wollen. Das ist ganz spannend.
Früher gab es am Ende eines langen Thingtages ein Hörnchen Met und dann waren alle glücklich.
Genau.
Heute sieht es anders aus. Aber wir wollen mal vorne anfangen, weil Sie sagten, viele kennen das gar nicht. Also das Gericht schreibt es vor. Bestimmte Verfahren oder Klagen nimmt das Gericht nicht an, bevor man nicht zu einer Schiedsfrau gegangen ist. Wie geht es dann weiter? Dann gehe ich raus beim Rechtsanwalt oder beim Gericht und wie finde ich sie? Was ist dann der normale Weg, um dann zu diesem Schiedsverfahren zu kommen?
Ein Klassiker ist das Ordnungsamt tatsächlich, weil Menschen sich, wir bleiben jetzt mal im Nachbarrecht und dann geht es um Grenzen, um Hecken, um also das Gebüsch meistens tatsächlich. Und die gehen dann zum Ordnungsamt und fragen beispielsweise erstmal nach, zu sagen, darf mein Nachbar das? Also typisch deutsch, ja, ist das geregelt und es ist alles in Deutschland geregelt, das ist ganz spannend. Und das Ordnungsamt sagt dann vielleicht, okay, nee, die Regelung ist, der Baum darf nur so und so hoch sein. Ja, aber was kann ich denn da jetzt machen? Und dann sagt das Ordnungsamt beispielsweise, okay, wir haben hier eine Schiedsperson in unserem Ort, in unserer Gemeinde, an die können Sie sich wenden. Das ist das eine. Das andere ist, dass Bürger tatsächlich zum Rechtsanwalt gehen und dann den Nachbarn verklagen wollen. Und der Rechtsanwalt dann aber weiß tatsächlich, okay, bevor wir zum Amtsgericht gehen, müssen wir ein Schiedsverfahren vorher durchführen lassen. Und erst wenn das erfolglos ist, lässt das Amtsgericht die Klage zu. Das heißt, Rechtsanwälte wissen das natürlich. Im seltensten Fall, doch manchmal kommen auch Bürger, die dann, woher auch immer, von der Polizei, kann es beispielsweise auch kommen, von der Polizei dann hören, okay, haben sie hier mal die Möglichkeit, ihren Konflikt zu besprechen. Also man hört es häufig von einem Dritten. Die seltensten Fälle sind, dass jemand sagt, oh, ich habe gehört, es gibt hier eine Schiedsperson, jetzt komme ich mal auf sie zu. Sondern die finden mich dann entweder über die Seite, also ich bin auf der Seite in Pattensen, man findet mich über die Amtsgerichtsbezirke. Da muss man aber schon nach Schiedsperson suchen und man muss das Schiedsverfahren als solches kennen.
Mhm. Ja. Das heißt, es muss nicht unbedingt eine Klage laufen, sondern ich kann auch sagen, so, ich will versuchen, diesen Konflikt vom Eis zu kriegen. Ich suche mir eine Schiedsfrau oder einen Schiedsmann in meiner Gemeinde. Gemeinde.
Ja, genau. Also ich kann mich an die Gemeinden wenden, in der Regel im Internet auf der Seite der Gemeinden. Wenn ich da Schiedsstelle suche, finde ich dann die Ansprechpartner oder bei den Amtsgerichten genau das Gleiche. Eine vorgerichtliche Streitschlichtung und dann kommt man ganz häufig zu den Schiedspersonen.
Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen dünnhäutiger geworden sind, dass die aggressiver geworden sind, dass die... Viele haben eine Rechtsschutzversicherung und sagen, das gebe ich jetzt zum Anwalt und das lasse ich mir nicht bieten. Also, dass da doch eine ganz große Streitkultur in den Auseinandersetzungen entstanden ist.
Ich fände es schön, wenn wir Streitkultur hätten. Die geht aus meiner Sicht ja verloren. Also zum einen ist es für mich tatsächlich eine Beobachtung. Also ich mache das, weil ich glaube, dass Menschen sich miteinander auseinandersetzen sollten. Es gibt so Murphys Gesetze und sage immer, wenn zwei mal einer Meinung sind, ist einer von beiden überflüssig. Das heißt, wir leben in der Demokratie ja von unterschiedlichen Meinungen, Perspektiven und Ansichten. Nur wie wir die miteinander austauschen, das finde ich tatsächlich teilweise beschämend, grenzwertig, beleidigend. Also es geht nicht mehr darum, dass wir in einer Sache streiten, sondern wir machen gleich die Person, die vor uns steht, die machen wir nieder. Ja, die beleidigen wir an dieser Stelle. Und da sage ich immer, das ist keine gute Streitkultur. Also hart in der Sache, aber nett zum Menschen sein. Das können noch die wenigsten. Das eine ist, werden sie dünnhäutiger? Das würde ich nicht sagen. Ich finde tatsächlich eher so der Gedanke, ich gucke gar nicht mehr so auf die Allgemeinheit. Ich bin sehr selbstoptimiert. Ich gucke nur auf meine Bedürfnisse, was für mich wichtig ist. Also, dass wir nicht mehr gucken, wir sind Nachbarn, dass ich vielleicht nicht drüber nachdenke, was ist Ihnen denn jetzt vielleicht wichtig? Vielleicht ist es mir wichtig, dass ich denke, auch Sie müssen sich als Nachbar neben mir wohlfühlen. Und da werden die Menschen, glaube ich, egoistischer, also nicht dünnhäutiger. Und dann wird einfach sofort mal mit dem Anwalt gedroht, mit der Polizei, wo ich dann denke, da kann man doch mal rübergehen und fragen, sag mal, können wir das irgendwie regeln? Ja, und da, glaube ich, fehlt die Kompetenz und auch der Mut, weil man Angst hat, wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde, dass Sie mich sofort zurückpfeifen. Also wir vertrauen nicht mal darauf, dass mein Gegenüber gut auf meine Kritik reagiert, sondern wir haben Angst davor, dass wenn wir Kritik äußern, wir dann sofort klein gemacht werden. Und das merkt man so. Und dann rüsten die sich alle hoch, dass sie denken, okay, ne, dann suche ich mir halt einen Dritten, der mein Interesse vertritt. Dann suche ich mir halt jemand anders, der das für mich regelt, weil sie nicht mehr in der Lage sind, tatsächlich sich miteinander zu unterhalten und auch zu streiten. Also ich merke das immer. Ich bin sehr streitlustig. Also ich mache das tatsächlich gerne. Ich merke aber, dass ich ganz häufig mein Gegenüber damit überfordere. Also dann kommen so Sachen wie, ja, du hast ja recht. Habe ich gesagt, nee, stopp, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass ich recht habe. Es geht darum, dass wir hier miteinander in Diskussionen gehen. Und was ich merke ist, dass die wenigsten Menschen das aushalten können. Also tatsächlich einen guten Diskurs, einen richtig guten Streit und dann nachher sagen, okay, jetzt haben wir mal die Positionen geklärt. Wir stimmen jetzt überein, dass wir nicht übereinstimmen. Und das ist aber auch in Ordnung. Und trotzdem mögen wir uns noch. Und trotzdem kann man immer noch sagen, wir haben immer noch Respekt voreinander.
Sagt Petra Knies-Burgis. Und sie ist Vorsitzende der Landesvereinigung Niedersachsen-Bund deutscher Schiedsfrauen und Männer. Und ich glaube, wir haben heute in Heiter weiter gelernt, ohne Streit geht es wohl nicht im Leben. Aber wichtig ist, dass wir nach einem Streit wieder zueinander finden, dass wir uns wieder versöhnen können, dass es nicht zu einem totalen Bruch kommt, dass es dazu nicht kommen muss. Dazu müssen wir uns alle so ein bisschen disziplinieren. Und man kann Streiten auch lernen. Das haben wir, glaube ich, heute auch mitbekommen hier in Heiter weiter. Wichtig ist eben, dass wir möglichst vermeiden, in heftige Streits zu kommen. Denn das kann uns physisch und psychisch ganz schön in Mitleidenschaft ziehen. Aber ohne Streit geht es eben auch nicht. Meine Kollegin Sabine Steuernagel und ich, Andreas Kuhnt, wir gehen jetzt auch völlig ohne Streit hier raus aus dem Studio und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend mit uns, mit NDR1 Niedersachsen. Möglichst harmonisch.